Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, guten Nachmittag, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Mit mir am virtuellen Tisch sitzt der charmante, intelligente, gut aussehende und heute besonders ausgeschlafene Christian.
Hallo.
Hallo Carsten.
Ja, du weißt, ich baue alles immer ein, was ich gerade so erlebt habe. Und wir haben eine besondere Folge, Carsten. Ihr wisst es, dieses Jahr viel unterwegs, diesmal auch. Und wir haben den EKG, das konstruktive Gespräch mit Erwin aus Österreich.
Die Legende.
Die Legende, das kann man nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange erzähle ich dir schon davon, dass wir eine Folge mit Erwin machen müssen?
Genau deswegen, die Legende. Ich habe mich ein bisschen gefreut, dass ich endlich mal auch eine Stimme zu dieser Person hatte. Ich habe noch kein Bild, aber zumindest eine Stimme. Wir nähern uns an.
Das Bild wirst du mit Sicherheit auch bekommen, einmal über die Shownotes. Erwin hat sein Foto auf der Homepage oder bei LinkedIn, das packen wir euch da rein. Und auf der Jahrestagung der DGIN nächstes Jahr in Berlin, wenn du und Philipp da sein solltet, was ich mir sehr wünsche, wird Erwin auch da sein. Und dann dürft ihr euch die Hände geben.
Oh, das ist freundlich, danke. Hallo Erwin. Aber vielleicht hört Erwin auch jetzt schon zu und ich sag mal, hallo Erwin, war schön, dich zu hören.
Erwin ist tatsächlich eine Instanz in Österreich. Er mag das nicht so, aber wenn ich da unterwegs bin, dann stelle ich den Leuten das immer so vor, die vielleicht mich und meine Themen kennen, dass Erwin der Carsten in Österreich ist.
Ja, also wie gesagt, es scheint auf jeden Fall eine Person zu sein, die dir sehr, sehr wichtig ist, sehr ans Herz gewachsen ist, aber auch von der du offenkundig viel hältst.
Absolut. Also ich kenne ihn jetzt schon über viele Jahre. Wir haben uns gegenseitig unterstützt. Wir haben uns auch gegenseitig auch mal in den Verbänden nach oben gepusht. Er ist in der ÖGIAN, der Tochter-, Bruder-, Schwestergesellschaft, wie immer man das sagen möchte, von uns in Österreich. Erwin ist ein bisschen älter als ich, hat eine bewegte berufliche Karriere hinter sich, sozusagen ganz normal, Krankenpfleger auf die Intensivstation. Dann mal raus in die Industrie, er war im Vertrieb tätig, als Berater tätig dort, Clinical Application Specialist, immer mit Beatmung im Hintergrund, Highflow ist so eins seiner Steckenpferde, dann wieder zurück in die Klinik tatsächlich und er macht auch berufspolitisch dort sehr viel in der Aus-, Fort- und Weiterbildung und was ich sehr an Erwin schätze ist, er ist kein Ja-Sager, ist ein sehr kritischer Geist, also auch wenn ich mit neuen Sachen um die Ecke komme und sage so, hier guck mal, dann sagt er immer erstmal, ja, ich muss mir das angucken, er will es selber ausprobieren, er möchte die Sachen, dass sie praxistauglich sind und nicht nur für die Schublade. Und er gibt einem auch dann wirklich ehrlich unverblümtes Feedback. Das muss man an der Stelle sagen.
Also ich habe das ja gehört und du hast es ja auch angesprochen und er sagt auch, gerade auch in der Ausbildung, dass man immer alles hinterfragen soll. Und würde ich auf jeden Fall so unterschreiben, bin ich absolut dafür. Habe aber auch irgendwie gemerkt, also ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt zum ersten Mal so ein bisschen aufgefallen ist, aber um zu hinterfragen, muss man ja auch wissen, dass es anders geht. Also, oder dass es andere Optionen gibt. Also grundsätzlich misstrauisch durchs Leben zu laufen, habe ich so gemerkt. Und alles zu hinterfragen, ob das jetzt eigentlich so das Richtige ist, was wir hier tun, führt auch zu... Also kann zu Spannung führen, weil ich ja, also und natürlich auch zu sehr viel Arbeit. Also wenn ich mir selbst irgendwie nicht mehr über den Weg traue, so ein bisschen, weißt du, mache ich das jetzt. Also
ja.
Man muss es aber auch wissen, weißt du, das ist das Ding. Man muss, wie komme ich jetzt an das Wissen, um zu wissen, ob ich das jetzt richtig, ich muss ja irgendwie den Beweis dafür haben, ob ich es jetzt richtig oder nicht mache.
Das stimmt, aber ich glaube, also so dieses sei einfach nur kritisch und hinterfrage, jetzt müsste man ihn fragen, aber er ist ja nicht da, wir waren ja unterwegs, aber so wie ich ihn kenne, meinte er, dass er in Richtung, wenn man jetzt auch in der Spezialausbildung zu tun hat, also die Fachweiterbildung in Österreich oder in der Grundständigen, dann kommen die aus verschiedenen Häusern, wo er ist und dann kennst du ja, ne, dieses wir machen das aber so und so haben wir es schon immer gemacht und ich habe das gesehen und Schwester Regate sagt das und Pfleger Jörg Müller sowieso sagt jenes und dann ist Erwin halt jemand, der sagt, okay, woher kriegst du es denn jetzt? Wie du sagst, das Wissen. Du kannst jetzt das Handy rausnehmen und hast Wissen. Aber wie kommst du jetzt zu der Erkenntnis, was richtig ist? Und da hilft er den Leuten schon so ein bisschen auf die Spur.
Naja, auf jeden Fall weiß er eine ganze Menge. Zumindest, wenn ich das jetzt so für bare Münze nehme. Theoretisch müsste ich ja jetzt auch fragen, stimmt das wirklich, Erwin?
Und leider ist die Folge ein bisschen kurz geworden. Ich war irritiert mittendrin von meinem Setup und dem Ton. Und was ich auch gemerkt habe, Erwin ist eine Rampensau. Das kommt hier nicht so 100% rüber. Wenn man ihn auf der Bühne sieht, er ist eine Erscheinung. 2 Meter irgendwas, hat wallendes Haar nicht mehr. Und seine Vorträge sind insofern legendär in Österreich wie auch hier. Er fängt immer damit an, wenn er auf der Bühne ist, zum Beispiel heute, kann man ja sagen, wir nehmen hier dieses Intro am 23.11. auf, dann würde er sagen, am 23.11. ist Folgendes passiert und fasst die wichtigsten Weltereignisse zusammen. Und das Coole ist, nicht nur vorher bei Wikipedia geguckt und abgelesen. Ich habe das ein paar Mal probiert. Du kannst ihn auch so nach Tagen fragen und die wichtigsten Ereignisse weiß er. Welcher österreichische Rennfahrer hat gewonnen? Wann geht die Sonne auf? Wann geht sie unter? So zumindest ungefähr nach Sommer- und Winterzeit. Gab es irgendwie einen Weltraumflug, eine Erfindung, ein geklontes Schaf? Ich weiß es nicht, aber Erwin weiß es.
Warum?
Und das ist immer. Weil das ist seine Art. Das ist seine Art, den Vortrag anzufangen. Und er ist am Anfang immer auch so wie ich nervös. Tatsächlich bin ich nach wie vor aufgeregt und nervös. Ich habe so meine Mechanismen, wie ich in meinen Vortrag reinkomme. Und sein Mechanismus ist, dass er erstmal 2 Minuten erzählt, was an dem Tag passiert ist.
Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Das ist eine richtig gute Idee. Aber offenbar kann er schon alles gut merken.
Genau, er kann sich alles gut merken. Und wahrscheinlich, also hat er jetzt am 24.12. noch keinen gehabt und er weiß es trotzdem. Und er macht das deutlich länger als ich, glaube ich, schon.
Am 24.12.? Da weiß ich nicht, was da passiert ist. Nichts Historisches ist am 24.12. passiert.
Also die einen feiern da was, aber auch noch nicht ganz Weihnachten. Ich habe auch ganz spannend, ich hab einen sehr, sehr guten Freund, Markus.
Ja.
Grüße gehen raus. Er wird es wahrscheinlich nicht hören, er ist überhaupt nicht vom Fach. Uns verbindet seit dem Kindergarten einiges. Wir haben uns nie aus den Augen verloren, ist wirklich so ein Sandkastenfreund. Und den darf ich tatsächlich erst am 25.12. frohe Weihnachten wünschen.
Ja gut, weil 24 ist ja nicht Weihnachten.
Ja, das sagt er auch immer.
Ja.
Da sagen wir gleich am Ende, wenn wir Erwin zugehört haben.
Da sagen wir am Ende was zu.
Da sagen wir noch was zu Weihnachten. Was mir jetzt wirklich am Herzen liegt, hört es euch an und gebt uns mal das Feedback. Sollen wir nochmal eine Langfolge mit Erwin machen? Ihn wirklich nochmal live irgendwo vors Mikro zerren oder mit Aufnahme? Ich bin gespannt. Ich glaube, dass da noch viel mehr rauszuholen wäre, wenn ich nicht so abgelenkt und nervös vom Ton gewesen wäre. Viel Spaß. Bis gleich. Aber jetzt stell dich den Hörenden doch mal vor, mit wem sitze ich hier, wer bist du und warum sind wir hier?
Gute Frage, mein Name ist Erwin Adrigan, ich bin Intensivkrankenpfleger in Innsbruck auf einer internistischen Intensivstation seit circa, wann habe ich begonnen, mit der Ausbildung 1983 bis 86 die Ausbildung und dann ein Jahr auf der Herzchirurgie und dann direkt auf die Intensiv gewechselt. Und mit kurzen Ausflügen in die Industrie jetzt durchgehend seit 2020 wieder in der Pflege tätig.
Und wie sieht bei euch ein normaler Pflegealltag aus? Weil ihr habt ja auch keine 8-Stunden-Schichten, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Wohl, wir haben 8-Stunden-Dienste. Das gestaltet sich so, wir haben lange Dienste, die in der Regel von 7 Uhr bis 19 Uhr gehen.
Ja.
Oder Dienste, sogenannte Frühdienste, die von 7 Uhr bis 15.30 Uhr gehen. Oder Spätdienste, die um 11 Uhr beginnen und bis 19 Uhr gehen.
Okay.
Und dann noch natürlich die Nachtdienste, die komplett durchgehen, wieder von 19 Uhr bis 7 Uhr in der Früh.
Ich dachte, in ganz Österreich gibt es nur 12-Stunden-Dienste.
Nein, vermehrt auch, aber bei uns auf der Abteilung ist es auch üblich, nicht sehr viele, aber Früh- oder Spätdienste auch anzubieten. Und es gibt Kollegen, die zu unterschiedlichen Lebensphasen, würde ich mal sagen, einmal mehr Früh- oder Spätdienste machen, weil sie sich dann privat, familiär leichter tun.
Okay. Und so im Pflegealltag, was sind so deine Spezialgebiete? Wo hast du so richtig Lust drauf? Ich weiß, Helmofiltration hast du schon ewig, Highflow. Was hast du noch so für Spezialthemen?
Mal Spezialthemen, die Intensivpflege ist einmal sehr technisch orientiert, obwohl der Mensch eigentlich immer im Mittelpunkt steht. Und ich fasziniert immer Mensch und Technik, diese Kombination zu sehen. Und im Beisein dann natürlich der Angehörigen. Aber Mensch und Technik, das zu verknüpfen, ist schon sehr, sehr spannend.
Wobei die Menschen, auch wenn sie im Mittelpunkt stehen, ja manchmal etwas komisch sind. Also man muss sich ja nicht wundern, dass der ein oder andere auf der Intensivstation landet, wenn er sein ganzes Leben zwischen Kühlschrank und Sofa hin und her tingelt, eigentlich sich nicht bewegt, keinen Sport macht, keine Ernährung hat, dann Übergewicht und auf einmal sind alle ganz verwundert, dass man biologisch voraltern kann. Oder ist das, erlebst du das nicht?
Das kommt natürlich immer mehr und mehr auf uns zu. Es gibt da, glaube ich, auch in Österreich ein Ost-West-Gefälle, ja. Aber das ist ein Teil unserer Arbeit, ein Teil meines Alltags.
Und wie gehst du mit den Angehörigen dann um, wenn die ganz verwundert sind?
Es ist schwierig, wie man den Kontakt aufbaut, aber im Prinzip sind für mich die Angehörigen sehr, sehr wichtig. Für mich sind gelockerte Besuchszeiten, ich bin da eher sehr liberal. Mhm. Meiner Meinung nach können die, wenn das die Situation erlaubt, rund um die Uhr kommen. Und Angehörige ist eine wertvolle Hilfe auch. Aber wie man mit denen umgeht, die praktisch sich selbst da in diese Situation gebracht haben und dann die Angehörigen ganz verwundert sind, wir kennen das glaube ich alle, na, der Vati ist so gut, war er noch benannt und na, so gut. Und wenn man dann fragt, was hat er denn machen können, ist er dann noch selber auf die Toilette gegangen. Na, das ist nicht mehr gegangen. Naja, die Definition, was gut benannt ist für die Angehörigen, ist oft sehr weit gestecktes Feld.
Mhm. Und du engagierst dich neben der Intensivstation ja auch in Österreich und darüber hinaus, Fachvorträge, auch mal den ein oder anderen Artikel. Du bist auch immer ein netter Gesprächspartner für auch das ein oder andere Berufspolitische. Du bist der erste Kongresspräsident in Österreich, pflegerisch bei einer gemischten Fachgesellschaft. Wo nimmst du diesen Antrieb her, dass du versuchst, diese Sachen immer nochmal zu machen? Weil du bist so lange im Geschäft, du könntest dich ja auch zurücklehnen und sagen, du bestellst nur deinen Kirschbaum im Garten. Also ich weiß gar nicht, ob du einen Kirschbaum im Garten hast.
Kirschbaum nicht, aber andere Bäume. Ja. Die Motivation oder, wie gesagt, den Kongresspräsidenten habe ich ja dir zu verdanken. Ja, und das ist natürlich schon sehr speziell für Österreich, also den pflegerischen Kongresspräsidenten zu stellen. Eine sehr große Ehre, aber die Motivation, wenn man in so einen Beruf geht, dann muss man mal prima Menschen mögen.
Genau.
Und wenn man Menschen mag und dann die Technik mag und einfach mich interessieren die Sachen und man bleibt vom Kopf her jung und ich unterrichte ja auch in der Sonderausbildung oder in anderen Fort- oder Weiterbildungen und ich muss mir ja selber ständig nachlesen, mich informieren, am aktuellen Stand halten. Und das macht es eigentlich spannend, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt hat man natürlich auch eine bestimmte Routine, ein bestimmtes Portfolio, auf was man zurückgreifen kann. Und wenn dann neue Techniken kommen und ich habe natürlich viele Freiheiten bei mir auf der Abteilung, wo ich so viele Techniken ausprobieren kann und so wie das alles Highflow, was du angesprochen hast, das haben wir schon vor 15 oder 20 Jahren gemacht, da wurde ich noch belächelt von einigen Kollegen und du mit deinem warmen Föhn und was willst du da alles und hin und her und mittlerweile sind das die größten Fans dieser Therapie. Ja. Und so haben wir ganz, ganz viele Sachen praktisch, wo wir praktisch in Österreich oder ich glaube auch ein bisschen Deutschland zu überblicken, immer wieder ganz, ganz vorne dabei sind in den pflegerischen oder pflegetechnischen Therapien.
Das stimmt, das seid ihr und das kann ich an dieser Stelle auch so nur bestätigen. Highflow ist ja eine Sache. Ich glaube, du hast auch mal einen Vortrag gehabt, dass du das mobiles Highflow dir selber gebaut hast, ne?
Genau, das haben wir gemacht. Das war im Zuge dessen, Patienten, die eine nasale Highflow-Therapie bekommen, sind die hochgradig sauerstoffpflichtig. Das geht stationär sehr gut. Sobald die Patienten zu einer Diagnostik oder Untersuchung kommen, muss man sie von dem Highflow nehmen und einer anderen Sauerstofftherapie zukommen lassen, die natürlich nicht gleichwertig ist oder dementsprechend auch Probleme verursacht. Und während der Untersuchung müssen sie unter Umständen dann noch flach liegen, was dann zusätzliche Probleme bedeutet. Wir haben uns dann so einen genannten Akku, so eine USV, so eine stromlose Unterbrechung gebaut, haben das vom TÜV prüfen lassen, ist dann auch technisch durchgegangen und haben somit für 20 bis 30 Minuten eine Stromversorgung gehabt, wobei der größte Energietreiber oder Verbraucher war praktisch die Heizplatte von diesem High-Flow-Therapie, das ja natürlich die Heizplatte auf 70 bis 80 Grad heizt. Und das haben wir da gewährleisten können und das hat dann sehr große Wellen geschlagen, aber mittlerweile hat die Firma, glaube ich, nachgezogen und bietet auch für regulär diese Therapie mit Akkus fix verbaut an.
Du hättest es dir patentieren lassen sollen.
Ja.
Aber das wär's nicht du. Du bist jetzt auch in der Ausbildung. Was bringst du den Leuten denn bei? Wo ist dein Schwerpunkt? Also machst du Pflegetheorien, machst du Pflegepraxis oder?
Pflegetheorien verstehe ich selber sehr, sehr wenig. Ja, ich habe zwar immer wieder versucht einzulesen und das Ganze zu verstehen, aber ich versuche diese Tipps und Tricks weiterzugeben, die unter Umständen nicht in einem Lehrbuch stehen, diese Erfahrung weiterzugeben. Und was für mich ganz wichtig ist, nicht alles kommentarlos hinnehmen, und die Leute müssen den Sinn verstehen, wann sie was machen. Und solange sie das nicht verstanden haben, müssen sie ständig nachfragen und kritisch hinterfragen, warum bestimmte Sachen funktionieren, nicht funktionieren, bestimmte Sachen angeordnet werden, und nicht einfach eine Anordnung kommentarlos, ob sie gut oder schlecht ist oder wie auch immer, hinnehmen und sagen, das ist die Anordnung, das mache ich. Also jeder, der mit Menschen arbeitet, muss praktisch verstehen, was für Auswirkungen seine Handlung hat, wenn er diese auch angeordnet bekommt und damit auch selbst bis zu einem bestimmten Teil auch verantwortlich ist, was er dann durchführt. Und er kann sich dann nicht ausreden und so, naja, das war ja eine Anordnung vom Arzt. Also er muss selber mitdenken.
Und diesen kritischen Geist, den schätze ich sehr bei dir. Also wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange, aber auch wenn ich mit neuen Sachen um die Ecke komme, du fragst immer nach Sinn und guckst auch international nach den Studien. Du übernimmst das nicht einfach, sei es auch was zur Leiharbeit und anderen Sachen. Da haben wir ja durchaus auch mal andere Ansichten und mögen uns trotzdem. Jetzt hattest du noch ein Thema, da ging es um die Arterie. Kannst du das nochmal so zusammenfassen?
Na, pass auf, die Arterie, die arterielle Blutdruckmessung, ist Standard in der Intensivmedizin, ja, auf Anästhesiebereichen, und ermöglicht eine Schlag-für-Schlag-Erkennung des Blutdrucks. Und damit das System funktioniert, braucht es ein flüssigkeitsgefülltes System.
Du hast das flüssigkeitsgefüllte System, wir können uns das ja vorstellen, du hast den Beutel, ja, es geht runter an den Druckdom.
Ja.
Und du hast ja auch von der Arterie die Flüssigkeit, die an die Arterie geht, und im Prinzip wird ja das System in Schwingungen versetzt.
Genau.
Und übersetzt das in eine elektrische
harmonischen Schwingungen.
Welche?
Achtharmonische Schwingung.
Achtharmonische
Schwingung.
Achtharmonische.
Na, aber was jetzt, um auf das zurückzukommen, warum es diese 300 mm Hg-Druck braucht und wieso das ganze System luftleer sein muss und das in vielen Krankenhäusern und Abteilungen nach wie vor noch nicht geschafft wird, diese Systeme luftleer zu machen. Auf der einen Seite hat dieser Flexbeutel von Kochsalz ca. 30 bis 40 Milliliter Luft in dem System, und das lässt sich produktionstechnisch nicht anders herstellen. Dann sind wir gewohnt, Infusionen zum Spiegeln, und in dieser Tropfkammer wird ein Luftspiegel praktisch gemacht. Und diese Luft kann gefährlich werden, vor allem auf den Transport, weil der Sinn, diese 300 mm Hg Druck auszuüben auf das ganze System, liegt daran, dass mit diesen 300 mm Hg 3 Milliliter Spülfluss generiert werden, damit die arterielle Kanüle praktisch nicht verschlopft. Viele Leute glauben ja, der muss immer über diesen Blutdruck liegen, damit das ganze System, wenn der Patient jetzt Hausnummer 180 Blutdruck hat,
ja,
und der Beutel würde nur auf 150 aufgeblasen sein, dann würde das ganze Blut retour in den Beutel bringen.
Nein,
da ist eine Membran eingebaut, die praktisch das stoppt. Das Gefährliche ist jetzt dabei, wenn der Patient auf Transport geht und dieser Fluss ist egal, Lage unabhängig, ob der Beutel am Kopf steht, liegt oder wo auch immer, er produziert immer diesen Fluss von 3 Milliliter pro Stunde Kochsalz,
ja,
und damit wird gewährleistet. Wenn der jetzt schräg liegt, kommt Luft in das System, und wenn Luft in das System kommt, werden Kurven einmal abgeschwächt dargestellt, weil Luft ein dämpfendes Element ist. Was ist der nächste Folge? Man bekommt einen Alarm, man bekommt eine abgeschwächte Kurve. Der erste Reflex ist, das ganze System zu flashen, und damit flashe ich weiter Luft in das System. Und wenn man bedenkt, dass eine Luftmenge von 2 bis 3 Milliliter ausreicht, um einen Patienten praktisch damit, ich sag's mal ganz rustikal, umzubringen, dann ist das schon eine sehr dramatische Sache, die oft unterschätzt wird, weil die Luft ja retrograd gegen den Blutstrom praktisch ins Gehirn steigt und da, je nachdem, wo es dann ankommt, von einer Schlaganfallsymptomatik machen kann bis eben zum Todesfall.
Aber das ist nochmal wichtig, dass wir das an der Stelle herausstellen, weil diese 2 bis 3 Milliliter sind interarteriell natürlich gefährlicher, als wenn wir sie intravenös haben, außer wir hatten ein offenes Foramen ovale.
Genau, intraarteriell, also explizit, solange 2 bis 3 Milliliter Luft. Intravenös, du hast schon angesprochen, Foramen ovale, dann haben wir ähnliche Probleme. Aber wenn das ein gesunder Mensch ist, dann vertrauen gesunde Menschen, die sonst kein Problem haben, um die 1 bis 2 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht,
ach,
an Luft. Das heißt 20, 30 Milliliter, naja, vielleicht ein bisschen hüsteln, wie auch immer, aber es macht einmal keine Probleme. Also erst ab 2 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht wird das Ganze tödlich. Venös.
Venös, aber
und da sind wir dann bei 70, 80, 90 Milliliter.
Und arteriell ist jetzt, wenn ich das richtig verstehe, du hast ja Luft oben in dem Beutel, der ist jetzt aufgepumpt, jetzt liegt der beim Transport und jetzt ist erstmal die Kurve gedämpft. Das ist nur noch, nur dass ich es verstehe, nicht sofort die Gefahr der Luftembolie. Da ist ja auch eine Membran dazwischen, sondern das ist erst, wenn ich flasche, weil ich dann das System öffne.
Dann geht das System weiter und der Druck wird dir dann mit 300 mm Hg sofort weitergeleitet.
Ja.
Und wenn dann der Beutel praktisch irgendwie in einer Position ist, wo praktisch diese nicht entfernte Luft aus dem Beutel oder aus der Tropfenkammer in das System kommt, weil er das irgendwo im Bett liegt, weil unter Umständen ein Transporthaken fehlt, dann passieren solche Sachen und die sind auch gut dokumentiert.
Das ist interessant. Was kann ich denn dann noch falsch machen, außer dass ich jetzt beim Transport den Beutel habe? Gibt es an der arteriellen Druckmessung irgendwas, wo du sagst, oh, das steht auch so in den Lehrbüchern nicht drin?
Steht so nie drinnen oder ich habe es zumindest so nie gefunden. Ja, es gibt einen Plan B. Entweder man schaut, dass der Beutel immer aufrecht liegt, aber sobald er ins CD geht, wird der Beutel praktisch,
muss
liegen. Es gibt einen Plan B. Ich kann das ganze Infusionssystem abdrehen wie eine normale Infusion. Damit ist aber halt dann einfach ein Stopp der kontinuierlichen Spülflüssigkeit von diesen 3 Milliliter pro Stunde und man muss halt dann schauen, dass nach der Untersuchung das System sofort wieder aufgeschraubt wird. Die Arterie geht nicht sofort zu, die kann nach 30, 60 Minuten praktisch noch nach wie vor ihre Funktion erfüllen, aber wenn man dann vergisst, die aufzudrehen, dann ist sie zu und dann muss eine neue arterielle Leitung gelegt werden.
Okay. Und wenn ich jetzt nochmal auf die andere Seite gucke, an ZVK, was kann ich da falsch machen?
ZVK, primär ist es derzeit noch so, dass das in Österreich eine ärztliche Vorbehaltstätigkeit ist, die nicht delegiert werden kann. Also ich darf nicht zentralvenös punktieren, sondern nur peripher-venös. Ja. Im Gegensatz arteriell Punktionen darf mittlerweile die Pflege auch durchführen.
Okay.
Ja. Und bei der Pflege generell ist vor allem zu beachten, wenn der zentrale Venenkatheter, jugulär oder subklavia jetzt hat angedacht, nicht mehr gebraucht wird und der entfernt werden sollte. Die Frage ist, wer entfernt ihn? Darf das die Pflege? Ja, nein, die Pflege darf das. Aber dann gibt es ein paar Punkte zu beachten, wie man entfernt.
Ich sag mal, was ich häufig sehe. Sitzen, Kopf hoch, rausziehen beim Einatmen.
So ungefähr sollte man es machen, um dann sicherzustellen, dass der Patient das Krankenhaus nicht mehr verlässt. Ja.
Aber warum? Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, das zieht raus, ist sofort dicht, oder?
Es geht in vielen Fällen Blut. Wer ist da jetzt gefährdet? Kachektische Patienten mit einem großlumigen zentralen Venenkatheter, da sprechen wir von 8,5 French,
ja.
Und langliegend. Wenn der jetzt einen Katheter gehabt hat und sehr muskulös oder sehr viel Gewebe hat und der Katheter nur 1-2 Tage gelegen ist und der versehentlich auch rausgeht, verschieben sich die Schichten und der ist dicht. Ja.
Ja.
Viele haben dann eine Angst, um Gottes Willen, wenn ich den Kopf tief mache oder flach mache, dann blutet es ja raus. Da sage ich mir, solange es rausblutet, haben wir kein Problem. Ja. Aber um zurückzukommen, wie so ein zentraler Venenkatheter entfernt sein muss, gibt es eigene SOPs, die man da berücksichtigen muss. Und da ist einmal wichtig, den Kopf tief oder, wenn das der Patient nicht toleriert, flach zu machen, so komplett flach. Dann den Patienten anhalten und ähnlich praktisch einatmen, ausatmen, Luft pressen und dann praktisch den Katheter ziehen und gleichzeitig komprimieren. Guidelines empfehlen da ca. 10 Minuten. Ich habe aber noch nie jemanden 10 Minuten komprimieren gesehen. Und dann mit einem leichten Salbentupfer das Ganze praktisch dicht zu machen.
Okay.
Dicht zu machen heißt auch Verband okklusiv mit einer Folie zu verbinden, weil Berichte bis zu 24 Stunden danach noch von Luftembolien berichtet haben.
Ach.
Das ist das Dramatische.
Und reicht es dann, Sandsack drauf zu tun?
Das ist der Sandsack, empfehle ich immer, den mitzunehmen nach Hause für die Kinder zum Spielen. Ja. Der Sandsack, wenn man sich das vorstellt, Subclavia, wo die Subclavia ist, und ich habe das knöcherne Struktur und die muskuläre Struktur. Also ich weiß nicht, wie schwer der Sandsack sein muss. Wenn es ein Zementsack sein kann, dann wenn man da schon die Kompression erreichen oder wenn man das die Jugularis interne ist und wenn man weiß, wo die verläuft und wie dann ein Sandsack am Hals positioniert werden sollte, dass der eine Kompression an diese Punktionsstelle, dann ist das für mich ein Ding, weil man es früher immer schon so gemacht hat und das wird einfach weitergelernt und man hinterfragt die Sachen nicht. Also bei uns ist der Sandsack auf Teilung mittlerweile verschwunden.
Aber wie mache ich denn jetzt die Kompression? Also jugulär, okay, ja, ich kann mit dem Finger draufdrücken.
Ja, kannst du draufdrücken und schaust, dass du dicht bist. Wichtig ist vorher natürlich wie immer Patienten informieren, schauen, ist die Gerinnung in Ordnung, braucht er überhaupt noch einen Zugang? Also all diese Parameter kennen natürlich auch, wenn die Entscheidung fällt, dass er gezogen werden muss. Ja.
Aber Subclavia kann ich nicht abdrücken.
Subclavia kann man auch punktieren, ja, wenn auf die Einstiegsstelle direkt drauf punktiert und schaut, dass keine Blutung mehr nachkommt. Ja.
Okay, aber das ist dann nur punktuell?
Natürlich nur punktuell. Für 10 Minuten.
Aber wer steht denn da 10 Minuten? Machst du das?
Das sagen die Guidelines, ja.
Aber
wichtig,
du das?
Wichtig ist ja, dass keine Luft hineinkommt. Das ist mal das Allerwichtigste, gell? Und wenn die Gerinnung in Ordnung ist, dann ist das Thema, wenn ich da nach 1-2 Minuten komprimiere, ist das gegessen und die Blutung steht.
Okay. Ich frage mal so, wenn ihr eine Trachealkanüle entfernt, hast du das schon mal gesehen, dass da jemand so Tupfer drauf macht mit einem Okklusionsverband?
Ja.
Ist doch auch ein Schmarrn, oder?
Kommt auf die Situation drauf an. Das haben wir gestern gehabt. Das kommt auf die Situation drauf an. Es gibt unterschiedliche Methoden, warum der Patient die Kanüle bekommen hat und,
ja, klar.
und wie man das dann entfernt. Aber
ich dachte mal, wenn ich da einen Tupfer drauf mache, mit welchem Verband auch immer, der saugt sich ja rein. Diese kleinen Pflaumendinger, also nicht die großen Kompressen. Ich meine jetzt so ein kleines.
Nein, also sowas.
So ein kleines Pflaumensding und dann einer da Adhäsionsverband, also so eine Kolloidpalette drauf gemacht und die wird auch noch warm und weich und dann geht die Flüssigkeit da rein.
Sowas kenne ich nicht.
Ich habe das schon in Österreich gesehen.
Okay, aber soweit ist es noch nicht bei mir nicht vorgedrungen.
Gut, aber lieber Erwin, wir haben ja jetzt hier gleich auch noch ein bisschen was zu tun. Wir sind auf dem Habel Intensivpflege-Meeting. Was macht dir denn meisten Spaß auf diesen Kongressen? Selber auf der Bühne zu stehen, das Netzwerken oder ist es einfach nur mal aus der Station raus zu sein oder die Mischung?
Nein, es ist vieles von dem, was du jetzt gesagt hast. Es ist immer wieder ein Treffen von netten Leuten, immer wieder schönes Wiedersehen. Es sind immer wieder interessante Vorträge und das jetzt schon zum 25. Mal findet der heuer statt. Und allein der Einstiegsvortrag von Erich Novak und von
Christopher Metz
aus Freising, dieser Fehlerkultur umzugehen und beinahe schiefgegangen oder was schiefgegangen ist. Und man fühlt sich da eigentlich immer wieder ertappt, dass das eine oder andere Mal bei mir im Haus oder auf der Abteilung selber oder einem selber schon fast oder beinahe passiert ist. Und diese Offenheit schätze ich einfach und diese Diskussionen danach, was machen wir, dass sowas nicht mehr wieder passiert, ja. Oder am Abend dann das nette Zusammentreffen noch mit einem gemeinsamen Abendessen oder so. Und der Austausch ist immer wieder spannend und man trifft ehemalige Arbeitskollegen oder ehemalige Kursteilnehmer, die dann die Sonderausbildung absolviert haben und ist immer wieder ein nettes Zusammentreffen.
Und heute Morgen, was habe ich da verpasst, als ich die Aufnahmen gemacht habe? Was war der erste Vortrag?
Das war Sport und Turnen. Füllt Gräber und Urnen, ja, von Adi Deixler. Fantastisch, ja, also das ist er war zum 24. Mal da, ist immer da am nächsten Tag, also am zweiten Tag ist praktisch das die Eröffnung, um die Leute praktisch da wirklich wach zu machen und Adi schafft es praktisch mit seiner extrem humorvollen Art und mit viel Schmäh, aber trotzdem ernstes Wissen zu vermitteln, wo einen dann auch erinnerlich bleibt, ja.
Und jetzt geht's ja gleich weiter mit uns beiden. Ich bin sehr gespannt. Wir waren noch nie gleichzeitig auf der Bühne. Was glaubst du, was wird passieren?
Ich glaube, wir werden situationselastisch drauf reagieren.
Ein Wort, was ich von dir gelernt habe. Lieber Erwin, ich danke dir sehr für deine Zeit und dein konstruktives Gespräch und ich danke dir vor allen Dingen für deine kritisch-konstruktive Haltung, auch obwohl du Neuem sehr offen gegenüber bist, bist du keiner, der sofort Neuerungen hinterherrennt und ein Ja-Sager ist und du bist eine Institution in diesem Land, du bist wichtig für die jungen Menschen, die nachkommen und behalte dir das bei und bleib eine Inspiration. Für mich bist du eine.
Ja, vielen Dank für das Kompliment, aber ich kann das Kompliment nur zurückgehen, auch für dich, für deine Unterstützung, für deine Hilfe, für deine Bereitschaft, mich immer wieder auf solche Sachen praktisch hinzuweisen oder auch mit einzuladen und da natürlich auch mit partizipieren zu können. Ja,
sehr gerne.
Finde immer wieder fantastisch.
Mache ich sehr gerne und ja, ich würde sagen, ich freue mich darauf, dass wir uns bald irgendwo mal wiedersehen.
Demnächst, ich bin mir sicher, ja.
Ich auch, bis dann. Tschüss.
Okay, danke, servus.
Ja, auch diese kurze, knackige Folge hat dann leider ein Ende. Ich finde es nach wie vor sehr beeindruckend, was er zu erzählen hatte, welches Wissen dahinter ist. Und ich glaube, ich hätte Lust auf mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Chris.
Geht mir auch so. Insbesondere, also mich würde diese ganze Schiene mit der Ausbildung so ein bisschen interessieren. Offenkundig ist er ja auch in der Lehre tätig. Mhm. Und genau, mich würde da tatsächlich nochmal dieser Aspekt, den wir vorhin angesprochen haben, interessieren, wie er denn damit umgeht, also alles hinterfragen zu müssen, wie man das machen kann, dass es auch gut funktioniert und nicht andauernd nervt. Also natürlich kann man irgendwie nerven, aber ich meine, wenn ich Erwin andauernd misstrauisch gegenüberstehe, ist er vielleicht auch immer genervt. Das würde mich einfach mal interessieren, wie man damit am besten mit umgeht.
Und vielleicht dieser Kontext Österreich-Deutschland, die Unterschiede. Ihr wisst ja vielleicht, die haben die Pflege als Schwerstarbeit eingestuft. Das sieht er auch an der einen oder anderen Stelle nicht unbedingt als Erfolg. Oder das Verschreiben von Kontinenzmaterialien, die Akademisierung hingegen schon, die Pflichtfortbildung. Übrigens, die Österreicher haben einen Heilberuferausweis. Erwin hat auch einen. Vielleicht könnt ihr uns erzählen, was er damit macht in der Praxis. Und ganz spannend finde ich, Erwin hat einen Vortrag was die Österreicher von Deutschland nicht lernen möchten.
Oh du, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge. Aber wo du gerade Akademisierung sagst, dann würde mich auch interessieren, nicht nur die Lehre, sondern auch, ob er sagen würde, dass das österreichische Akademisierungsmodell Erfolgsrezept ist oder nicht. Also die Auswirkungen davon werden wir natürlich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren sehen, aber es gibt ja böse Zungen, die behaupten, dass in Österreich einfach nur das Schild der Pflegeschule abgerissen wurde und einfach Hochschule drin geklebt wurde.
Aus meiner Fernperspektive würde ich sagen, das stimmt nicht. Und wenn du dich an Patrick erinnerst von der ECMO-Folge, ja. Da würde ich auch sagen, da haben sie nicht nur ein Schild abgerissen, da haben sie wirklich einen guten Mann nach vorne gebracht. Und also was grundständigen Bachelor anbelangt. Und ich sehe gerade, dass die richtig Fahrt aufnehmen mit APNs und das wirklich auch vernünftig machen. Kann aber auch mein Scheuklappenblick sein. Ich sehe schon. Also ich bin dafür, wir machen eine Folge. Du bist auch dafür. Wenn wir jetzt noch zwei Feedbacks bekommen, dann machen wir das.
Macht Erwin das erst ab 4 oder was?
Nein, aber ich.
Okay. Ja, okay, dann überlassen wir sozusagen die Entscheidung den Hörenden, ob Erwin nochmal reden darf.
Ist schließlich mein Podcast. Ist dein ich Podcast, möchte Feedbacks.
Dein Podcast, ja. Deine Regeln.
Und wir haben ja heute, also auch wenn wir sonst die Daten nicht sagen, am 23.11. aufgenommen, am 12.12. senden wir das. Und warum sagen wir das hier am Ende? Wir haben gerade am Anfang über Weihnachten gesprochen und ich freue mich, dass wir uns morgen, also wenn wir es jetzt senden, ist es morgen, morgen sehen wir uns. Du, Philipp, die Lea wird dabei sein, wahrscheinlich aber nicht vor dem Mikrofon und ich. Und wir nehmen unsere legendäre Weihnachtsfolge auf.
Das wird so laufen, dass ihr auf jeden Fall ein bisschen auf den sozialen Kanälen auf jeden Fall gut Acht geben müsst. Und schaut vielleicht in die Shownotes dieser Folge. Da können wir den Link reinpacken. Es wird nämlich so ablaufen, ihr werdet einen Link klicken, der macht sich ein Browserfenster auf und dann könnt ihr uns live zuhören. Genau, aber den Zusammenschnitt der Episode, den bekommt ihr dann später natürlich nochmal zu hören, wie ich vorhin vernahm, am Heiligen Abend.
Am Heiligen Abend?
Am Heiligen
15
Abend.
15 Uhr.
Genau, legt euch Carsten unter dem Baum seine EKG-Folge. Und genau, so wird es halt ablaufen. Und dann kann ich auch ein bisschen was über Weihnachten erzählen.
Das machen wir dann morgen mit Philipp. Und wir klären auf, ob es Weihnachten gibt und auf was ihr euch freuen dürft. Ihr hört uns live. Das finde ich schon mal großartig. Und unter dem Baum, haben wir irgendwas, was man live nicht mitbekommt, was dann unter dem Baum ist? Weil wir haben ja unsere legendären Outtakes, die werden wir ja wahrscheinlich morgen auch so ein bisschen mal reinspielen und nochmal kommentieren oder uns zu Gemüte führen. Ich habe noch gar kein Gefühl. Ich weiß nur, dass es großartig wird, weil wir werden uns sehen und da freue ich mich wirklich drauf.
Ja, nee. Also ich glaube, es können sich alle drauf freuen. Es wird was völlig Ungezwungenes, wie immer. Und wenn man das einfach am Heiligen Abend nicht hören kann, dann hebt man sich das eben für die Familienfeier am ersten und zweiten Weihnachtstag auf.
Ja, wenn man sich zurückziehen muss, um zu sagen, ich mache jetzt was Sinnvolles.
Das machen viele Familien zu Weihnachten.
Den EKG-Podcast hören?
Ja, wirklich. Wirklich. Ganz sicher.
Ich bin gespannt.
Wer es nicht macht, ist einfach komplett von einem anderen Stern.
Wir schauen mal. Lieber Chris, ich danke dir hier auf jeden Fall schon mal. Ich wünsche jetzt allen einen schönen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr diese Folge hört. Und für alle, die jetzt am 12.12. live reingehört haben, nochmal ganz wichtig, schaut in die Shownotes, da ist der Link für morgen und wir sind dann live.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.